Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Ich wünsche euch allen gesegnete Ostern. Das habe ich heute Morgen auf die Straße vor mein Haus geschrieben, damit es auch unsere Nachbarn sehen können. Der Herr ist auferstanden. Jesus Christus lebt. Und ich wünsche dir, dass du diese Kraft der Auferstehung heute Morgen erlebst, dass du das Leben erlebst. Das ist nämlich heute Morgen unser Thema, das über diesem Auferstehungssonntag stehen soll. Das Leben. Jesus Christus ist das Leben. Und wir wollen heute Morgen genauer anschauen, warum es so wichtig ist, an die Kraft der Auferstehung zu glauben und warum es auch so wichtig ist, an die historische Tatsache der Auferstehung zu glauben und das Leben in uns zu erfahren. Wenn wir heute hineinfragen in unsere Gesellschaft, und es gibt Institute, die das regelmäßig tun. Ich habe hier eine Untersuchung vor 2 Jahren, wo man dann gefragt hat, wie viele Menschen in unserem Land daran glauben, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist, dass er leibhaftig auferstanden ist. Dann ist jeder 5. Deutsche, also etwa 18%, davon überzeugt, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist und dass das nicht nur irgendeine Geschichte und Erzählung ist. Das ist eine erschreckend niedrige Zahl, und 42% sind noch etwas krasser darin und die lehnen den Auferstehungsglauben sogar direkt und klar ab. Wie ist es bei dir? Wie ist es in deinem Leben? Wenn du eine Frau bist, dann bist du statistisch gesehen eher jemand, der gläubig ist. Frauen haben eine höhere Zustimmung zu dieser Aussage gegeben als Männer. Und es gibt da noch ganz verschiedene Untersuchungen dazu. Ich möchte es einfach mal dabei belassen. Das Leben. Jesus Christus ist das Leben. Er ist auferstanden. Und diese Kraft seiner Auferstehung, die wollen wir heute Morgen in unserem Leben wirksam sein lassen. Die dürfen wir ganz persönlich und ganz neu für uns nehmen. Das, was er dazu selber sagt. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir eure Bibeln aufschlagt oder in euer Handy hineinschaut. Und wir wollen zunächst mal in das Johannesevangelium Kapitel 11 reinschauen. Was sagt Jesus da? Das war anlässlich der Auferweckung des Lazarus. Jesus sagt zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das war die Martha, zu der er das gesagt hat. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und wird niemals sterben. Glaubst du das? Hier auch so diese ganz persönliche Frage: Glaubst du das? Das war lange bevor Jesus selbst auferstanden ist, wo er Lazarus auf dem Grab auferweckt hat. Aber er gibt da schon so eine Vorschau auf den Kern seiner Mission, weswegen er eigentlich gekommen ist, um uns das Leben zu geben. Leben in Fülle, ein Leben, das wirklich sinnvoll ist, das ein erfülltes Leben ist. Und er sagt dann ganz deutlich im Johannes 6, Vers 47, ich versichere euch, wer an mich glaubt, der hat dieses ewige Leben schon, dieses Leben von einer anderen Qualität. Als Paulus vor Agrippa und vor Festus spricht und mit ihnen seine persönliche Lebensgeschichte teilt, immer ein guter Schlüssel, was wir tun können, wenn wir über unseren Glauben reden, dass wir nicht nur irgendwie von etwas reden, was weit weg ist, sondern unsere persönliche Geschichte teilen. Da stellt er auch so diese Frage und sagt: Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Er kommt auf diesen Kernpunkt und sagt, die Auferstehung ist so eine Kernbotschaft. Und sie ist auch im Jahr 2021 wichtiger als je zuvor. Warum ist es so wichtig, dass wir an die Auferstehung glauben und dass wir an die Leibhaftigkeit der Auferstehung auch glauben, dass das wirklich so passiert ist und dass das nicht nur irgendeine Geschichte ist? Nun schauen wir mal hinein in den ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Paulus spricht sehr deutlich darüber, was die Auferstehung für ihn bedeutet. Wir wollen mal einen längeren Abschnitt da lesen. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündigt habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was mir auch selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von 12 Aposteln und dann seien mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Es ist das Fundament des Glaubens, sagt der Apostel. Und wann immer jemand dir diese Botschaft madig machen möchte, dann möchte ich dich ermutigen, der du das jetzt hörst. Tritt voller Kraft und tritt in Freude dafür ein. Und sag, Jesus Christus lebt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Botschaft auf unseren Lippen tragen, dass wir sie weitergeben, dass wir uns dazu bekennen. Und wenn wir das tun, wenn wir das ausdrücken, wenn wir das an andere weitersagen, dann wird das eine Kraft in uns freisetzen. Dann wird das Leben in uns in einer anderen Qualität geschehen, weil der Glaube an die Auferstehung wirklich das Zentrale ist. Etwas weiter im 1. Korinther 15 sagt Paulus dann Folgendes ab Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gäbe, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Was für eine krasse, kantige Aussage macht der Apostel Paulus hier. Wenn die Tatsache der Auferstehung nicht in unserem Herzen ist, wenn das nicht die Basis unseres Glaubens ist, dann ist unser Glaube inhaltslos und leer und eigentlich vergeblich. Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Ja, viele von uns, die heute Morgen hier sitzen oder die auch das zu Hause sehen, würden sagen, ja klar, ich glaube das. Aber gerade wenn du jemand bist, der zweifelt, und es gibt auch, und das haben wir in dieser Untersuchung gesehen, und da ist das nochmal genauer auch untersucht, sogar unter den freikirchlichen Christen, unter den sogenannten freikirchlichen Christen, Menschen, die sagen, ja, das ist alles nur so eine Erzählung und das ist nicht so alles so wörtlich zu nehmen. Wenn die Auferstehung nicht im Zentrum unseres Glaubens steht, wenn Christus nicht wahrhaft auferweckt worden ist, dann ist unsere Predigt inhaltslos und das ist unser Glaube inhaltslos. Was heißt das in der Schlussfolgerung? Wenn wir uns nicht klar dazu bekennen, zu diesen, ja manchmal unglaublichen Geschichten, die uns die Bibel erzählt, die wir in der Bibel lesen können, dann wird unser Glaube kraftlos. Und ich wünsche dir an diesem Osterfest, dass du diese einfache Botschaft so nimmst und dass du sagst, Jesus Christus ist auferstanden, daran glaube ich und er lebt. Und seine Kraft ist in meinem Leben da. Warum sagt er das so zu uns? Damit wir das Leben haben. Es ist eine simple, einfache Botschaft. Manchmal eigentlich fast zu einfach, um sie wirklich zu verinnerlichen. Wir wollen das oft gerne komplizierter haben. Aber es ist diese einfache, schlichte Botschaft, die unser Leben reich macht, die diese Dimension in uns entfaltet. Wir haben ewiges Leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und ich zitiere ihn jetzt, wenn ich darüber spreche, dass er gesagt hat, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du hast ein Leben in dem Moment, wo du daran glaubst, was in dieser Fülle ist. Es ist ein Leben im Überfluss, beschreibt er es an anderer Stelle. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, sagt Jesus. Es hat diese übernatürliche, diese unsichtbare, diese geistliche Dimension. Und das führt dazu, dass wir ein gesättigtes Leben führen. Ein Leben, das überfließt. Ein Leben, das das wahre Leben ist. Ein Leben, das ein erleuchtetes Leben ist. Das klingt fast ein wenig philosophisch, aber genau das sagt Jesus. Mein Licht ist in deinem Leben da, wenn du an die Kraft der Auferstehung glaubst. Das Leben, in dem du hundertfach das wiederbekommst, was du loslässt. Und Bibelkenner wissen, welche Bibelstellen ich jetzt an dieser Stelle nenne und markiere, ohne sie direkt hier mit Punkt und Komma aufzuführen. Es ist ein gesegnetes Leben. Und dieses Osterfest darf dich daran erinnern, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann darfst du in dieses Leben immer wieder neu eintauchen. Nun, einige meinen ja, ihr Christen, ihr bezieht euch nur auf die Bibel und das ist das Einzige, was ein Beweis dafür ist, dass Jesus Christus auferstanden ist. Nein, es ist lange nicht so. Es gibt ganz viele außerbiblische, historische Beweise dafür, dass Jesus Christus auferstanden ist. Es gibt sowohl die innerbiblischen Beweise, und die liegen uns natürlich als Christen viel näher, aber es gibt viele außerbiblische Beweise. Es gibt viele Menschen, die als Zeugen auftreten könnten, wenn sie denn noch leben würden, die Jesus Christus gesehen haben, als er wieder auferstanden ist. Es ist Petrus erschienen, so haben wir es vorhin gelesen, den 12 Jüngern ist er erschienen und dann 500 Brüdern. Die meisten leben davon noch, so sagte der Paulus zu seiner Zeit, als er das geschrieben hat. Da sind natürlich nicht nur männliche Brüder gemeint, sondern natürlich auch Schwestern. Wir wissen das ja, dass das eine Gesamtaussage in der Heiligen Schrift ist. Zeugen sind da. Heute, wenn ein Prozess läuft, wenn etwas bestätigt werden muss, dann sind Zeugen total wichtig. Menschen, die aussagen können, so ist es gewesen und so ist es nicht gewesen. Und es wird viel Zeit darauf verwendet. Nun, das sind die innerbiblischen Zeugen, die der Paulus selbst beschreibt, aber es gibt auch ganz viele außerbiblische Zeugen. Da ist zum Beispiel Tacitus, der römische Historiker, er war Senator und Prokonsul und Statthalter über Asien und er schrieb in seinen Annalen, und ich zitiere ihn jetzt, es waren jene Leute, die das Volk wegen ihrer angeblichen Schandtaten hasste und mit den Namen Christen belegte. Dieser Name stammte von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet wurde. Das sagt der Historiker Tacitus in seinen Annalen. Oder, und obgleich ihr ihn, Jesus Pilatus, auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine frühen Anhänger ihm nicht untreu. Das ist der bekannte Autor Flavius Josephus in den jüdischen Altertümern. Oder Lukian, Er sagt Folgendes: Übrigens verehrten diese Leute den bekannten Magus, der in Palästina deswegen gekreuzigt wurde, weil er diese neuen Mysterien in die Welt eingeführt hat. Und er bezieht sich da in seinen Ausführungen, wie sie weitergehen, auf Jesus. Ignatius, der Bischof von Antiochia, erlebte zwischen 35 und 117 nach Christus. Er sagte Folgendes: Jesus Christus, der aus dem Geschlecht Davids stammt, der Sohn der Maria war, der war wirklich Mensch. Der aß und trank, wurde wirklich verfolgt unter Pontius Pilatus, wirklich gekreuzigt und angesichts aller starb und auch wirklich von den Toten auferweckt wurde, da sein Vater ihn auferstehen ließ. Das sagt Ignatius, einer der Kirchenväter, in seinem Trallianerbrief im Kapitel 9. Und es gibt davon viele mehr. Willst du da mal hineingehen und das stärker studieren? Vielleicht interessiert dich das sehr. Ich sage dir heute eine Website, die ich vor 10 Jahren das erste Mal entdeckt habe und die in der Zwischenzeit von dem Autor Christoph Rall viel weiterentwickelt worden ist. Er belegt historisch sehr genau in einem Wiki diese Tatsachen von Jesus Christus, von seiner Auferstehung. Und ich möchte besonders die Denkertypen unter uns ansprechen. Setz dich einfach mal damit auseinander. Geh in diese Internetseite rein. Es ist richtig, richtig gut, was du da lesen kannst. Aber nicht alle sind so Denkertypen. Für manche war das, was ich jetzt von außen zitiert habe, schon viel zu viel. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem innerbiblischen Beweis für Jesus und für seine Auferstehung. Warum ist diese Botschaft von Jesus nicht nur eine Geschichte? Warum ist sie wirklich glaubwürdig? Die Bibel berichtet, dass er wirklich tot war, nicht nur scheintot. Manche meinten ja, die Jünger haben ihn einfach versteckt und dann irgendwann wieder hervorgeholt. Übrigens, das wird auch von ganz vielen außerbiblischen Zeugen, und das könnt ihr auf dieser Website nachstudieren, bestätigt. Jesus Christus war nicht nur scheintot, er war wirklich tot. Und wenn man einmal in den historischen Berichten nachliest über die Kreuzigung und über dieses grausame Geschehen, was dort in Jerusalem passiert ist und was von den Römern als eine übliche Foltermethode genommen worden ist, dann weiß man, dass jemand das in der Regel nicht überlebt hat. Einer der wichtigsten Faktoren für die Auferstehung ist, Jesus Christus war wirklich tot und er ist nicht nur von seinen Jüngern versteckt worden, irgendwie dann wiederholt worden, wieder vorgeholt worden und gesagt worden, hallo, jetzt bin ich wieder da. Nein, Jesus war wirklich tot. Und Jana hat das sehr plastisch vorhin in ihrem Poetry Slam dargestellt. Danke, liebe Jana, dafür. Das ist sehr nahe gegangen. Er hat das durchlitten. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen. Warum? Weil er wusste, dass dieser Weg sein Weg war, für den Gott ihn berufen hat. Aber Jesus Christus ist nicht nur gestorben, sondern das Grab, und das ist ein weiter innerbiblischer Beweis, das war wirklich leer. Eine Grafik ging jetzt in der letzten Zeit rum, die Ausgangssperre hat damals schon nicht so richtig funktioniert zu Ostern. Ja? Das wurde so oft geteilt, du hast das bestimmt auch bekommen. Es ist eine Tatsache, das Grab war leer. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte diese Bewegung, die sich seit 2000 Jahren mit einer Dynamik um die ganze Welt ausbreitet, hätte diese Bewegung nicht entstehen können. Dieser Mann Jesus Christus, er war nicht nur ein ganz gewöhnlicher Mann. Und die frühen Quellen, die belegen das auch ganz genau. Es war niemand, der behauptet hat, das Grab von Jesus hat noch den Leichnam enthalten. Es war eine ganz andere Frage, die die Menschen bewegt hat. Was ist mit dem Leichnam geschehen? Die jüdischen Gelehrten schlugen diese lächerliche Geschichte vor. Die Wachen seien eingeschlafen und die Jünger wären gekommen und hätten diesen Leichnam gestohlen. Warum haben sie diese Geschichte so aufgebracht? Weil sie wussten, dass es stimmte. Und was sagt die Bibel dann zu allem Überfluss noch mehr? Wer waren die ersten Zeugen der Auferstehung? Fast wie heute in der Umfrage. Es waren die Frauen. Die Frauen waren es, die davon berichtet haben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Was war damals das Zeugnis einer Frau wert? Ich möchte keiner Frau heute Morgen zu nahe treten, wenn ich noch einmal diesen Flavius Josephus zitiere. Das Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig. Wegen der Leichtfertigkeit und der Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Zum Glück habe ich das nicht gesagt, sonst müsstet ihr jetzt Tomaten nehmen, ja, liebe Frauen, die ihr hier sitzt. Aber das war damals, wie man über Frauen gedacht hat. Und wie spannend ist das denn, dass es gerade die Frauen sind, die diese Botschaft weitergegeben haben, die das Zeugnis gegeben haben. Das Grab war leer. Und das haben nicht einmal die Gegner von Jesus bestritten. Das war eine anerkannte Tatsache. Das leere Grab ist nicht als Beweis vereinnahmt worden, dass vielmehr angesichts des leeren Grabes die Fantasie blühte und der Zweifel der Jünger wächst. Das ist nur ein weiterer Hinweis auf die Zuverlässigkeit dieser Nachricht. Es gibt viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ich habe hier in meinem Konzept einige zitiert und wer es gerne haben möchte, ich kann es euch gerne geben, aber ich lade euch noch einmal ein. Schaut diese Internetseite wirklich an, wenn ihr euch gedanklich damit weiter beschäftigen möchtet. Ein weiteres möchte ich heute Morgen nennen. Das ist dieser innere Beweis, den die Botschaft in sich selbst trifft. Die Auferstehungsbotschaft, sie ist die Kernbotschaft der Gemeinde. Durch Adam kam die Sünde in die Welt. Dadurch haben wir die Trennung von Gott erlebt. Aber durch Jesus kam das Leben. Und das ist in der Auferstehung verkörpert. Und deswegen ist die Auferstehung aus den Toten, die zum Leben führt, so eine wichtige Botschaft. Wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstehen standen wäre, dann ist Glaube eigentlich sinnlos. Und zitieren wir noch einmal den Apostel Paulus im 1. Korinther 15, ein ganz wichtiges Kapitel zu diesem Thema. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr in euren Sünden. Das ist also der Kernpunkt, an dem wir unseren Glauben festmachen, wo wir sagen, dazu bekenne ich mich, daran halte ich fest. Und diese Kraft lasse ich in meinem Leben entfalten. Und Jesus Christus, er war quasi der Erste. Warum war er der Erste? 1. Korinther 15, 23. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christi, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Was heißt das? Ich versuche das mal ein wenig in unsere heutige Sprache zu übertragen. Es bedeutet, Jesus Christus ist mit seiner Auferstehung der Erste gewesen, der diese Verwandlung erlebt hat und der später in den Himmel gefahren ist. Was deutet er damit an? Er sagt, dein Leben soll verwandelt werden. Du, der du aus der Sünde gekommen bist und der du ein Leben in Trennung von Gott gelebt hast, du sollst in ein neues Leben hineinkommen. Deswegen bin ich für dich gekommen, wurde für dich zur Sünde, obwohl ich selber keine Sünde getan habe, sagt Jesus Christus und wird über ihn berichtet. Ich wurde für dich zur Sünde. Ich ging in den Tod. Ich bin auferstanden. Ich habe dir das Leben gegeben. Ich habe dir diese Freude gegeben. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Und deswegen können wir in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Er ist nicht nur lebendig geworden, er ist das Leben. Und wir werden ihm folgen in diesem Prozess der Verwandlung, die als großes Ziel hat, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Leben, so sagt uns die Bibel ganz klar, fängt schon hier auf dieser Erde an. Und das ist ein erfülltes Leben, wenn es dir nicht nur um das Äußere geht, sondern wenn du dich öffnest für diese Botschaft und wenn du sie in deinem Alltag anwendest, dann hast du das Leben. Und das ist eigentlich der nächste Beweis, den wir haben, der Anwendungsbeweis. Wenn du anfängst, das anzuwenden, was die Bibel sagt, wenn du das in deinem Alltag umsetzt, dann wird dadurch deutlich, dass Jesus Christus Kraft in dir freisetzt, die dir hilft, Traurigkeit zu überwinden, die dir hilft, in einer Freude zu leben, die für andere Menschen ansteckend ist, in einer Begeisterung zu leben. Und selbst wenn du der große Skeptiker gewesen wärst, wie der Apostel Paulus, und selbst wenn du so einer bist, du kannst zu einem Menschen werden, der ein Beweis in sich wird. An deinem Leben kann man sehen, es ist möglich, dass Jesus Christus das Leben verändert. Die Jünger, sie waren Megaskeptiker. Der Thomas zum Beispiel, der hat gesagt, wenn ich meine Hände nicht in deine Seite und in deine Nägel male, lebe, dann kann ich nicht glauben. Hey, wenn schon die ersten Jünger, die mit Jesus so eng unterwegs waren, ihre Fragen und ihre Zweifel gehabt haben, wie viel mehr ist es okay, wenn du solche Zweifel hast? Geht dir das auch manchmal so, dass du so unterwegs bist und deine Fragen hast? Warum? Warum? Aber dann ist die Auferstehung eine Antwort für dich, indem du sagst, Jesus Christus, auf diese Botschaft vertraue ich. Auf diese Botschaft will ich meine Hoffnung setzen. Und das wäre für mich der nächste Punkt, der ein Beweis ist. Der Beweis im heutigen Alltag, in deinem Leben. Und jetzt könntest du hier nach vorne kommen und deine Geschichte erzählen. Könntest du erzählen, wie dieser Beweis sich in deinem Leben breit macht? Wie hat Jesus Christus dir Hoffnung gegeben? Nutze dieses Osterfest, um über das Leben zu sprechen. Sprich nicht nur über den Osterhasen, sprich nicht nur über das Essen und über das Wetter und über das böse C-Wort. Sprich über das Leben. Und du kannst so ein Hoffnungsgeber sein. Es gibt etliche eindrückliche Beispiele, ganz aktuell in dieser Zeit, von Menschen, die für mich ein Vorbild sind, in deren Alltag ich sehen kann. Jesus Christus ist real. Wenn ihr am Mittwochabend Deutschland betet gemeinsam gesehen habt. Dann war, bevor Petra und ich im Programm dabei waren, ein junger Mann namens Philipp Mickenbecher dabei. Habt ihr sein Bild gesehen? Philipp ist 24 Jahre alt und ist einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands im Moment. Er hat in der letzten Woche ein Video gepostet, das ist 1,6 Millionen Mal angeklickt worden. Er macht mit seinem Bruder die sogenannten Real Life Guys, die machen laufende Badewannen und bauen in Baumärkten Loopings und alles Mögliche. Also es ist richtig cool, das anzuschauen. Wer ihn aus der älteren Generation noch nicht kennt, googelt mal danach und schaut euch das mal an. Ist richtig, richtig gut. Aber was ist das Besondere? Philipp ist seit ein paar Jahren ein gläubiger Christ und Nachfolger von Jesus. Und er gibt ein Hammerzeugnis. Wenn ihr euch das im Internet anschaut, es ist total krass. Und was ist noch das Besondere? Philipp ist mit 24 Jahren todkrank. Hat zum dritten Mal eine Krebsdiagnose. Man sieht ihm das im ersten Moment gar nicht an. Aber er zeigt im Internet einige sehr ernüchternde Bilder. Die habe ich euch heute Morgen nicht mitgebracht. Aber er hat so ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus. Das ist echt der Hammer. Schaut euch das an, wenn du das nicht kennst. Und wenn du dem Glauben skeptisch gegenüber bist, dann schau dir das besonders an. Und du wirst sehen, Jesus Christus ist real. Er ist der Herr. Ich habe euch noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Ich möchte euch über Yngvar Ahrset berichten, mein Freund aus Füssen. Er ist dort Pastor und ist dort vor etwa 25 Jahren hingekommen. Damals kam er zunächst nach Donauwörth, das war unsere Tochtergemeinde, er ist ein Norweger. Und er ging dann nach Füssen, als wir dort eine Gemeinde gegründet haben. Und Yngvar hat dann nach einigen Jahren eine Diagnose von Multiple Sklerose bekommen. Und ist seitdem früh berentet, kann nicht einem normalen, geregelten Arbeitsleben nachgehen. Aber er lebt mit seiner Familie dort in Füssen und ist so ein Impulsgeber geworden. Er hat jetzt diesen Film Die Passion 2.1, der am Karfreitag lief und den man im Internet noch sehen kann, auf die Bühne gebracht. Eigentlich sollte es dort im Musical-Theater in Füssen laufen. Und es war damals, als wir die Gemeinde in Füssen gegründet haben, ist ungefähr etwas mehr als 20 Jahre her, wir haben dort oben auf dem Schloss in Füssen gestanden und gebetet. Und dann zog er dort in ein Haus ein und neben diesem Haus wurde damals das Musical-Theater in Füssen gebaut, wo das König-Ludwig-Musical gelaufen ist. Und wir haben damals, als wir dort in diesem Hauskreis waren, gesessen und gebetet und gesagt, Herr, wir beten, dass hier in diesem Festspielhaus einmal Gottesdienste stattfinden werden. Und was ist passiert? Ich selbst bin in der Zwischenzeit auf einer Konferenz gewesen, die dort stattgefunden hat. Und jetzt ist dieses Passionsspiel dort auf der Bühne gelaufen und schaut euch den Film an. Ist nicht jedermanns Sache. Man muss ein bisschen so mit Denke auch rangehen. Hey, eine krasse, krasse Botschaft. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Und die Frage, die dieser Film enthält, ist, was ist Wahrheit? Aber warum zeige ich euch hier das Bild von Yngvar? Ganz einfach, weil dieser Mann eigentlich in einer äußerlich schwierigen Situation ist, aber er sich hingegeben hat und Jesus Christus dient. Und das hat sein Leben reich gemacht und er bewegt enorm, enorm viel. Wo du dich hoffnungslos fühlst, da mach es so wie Yngvar. Gib dein Leben einfach da rein und lass die Kraft der Auferstehung durch dich wirksam sein. Die Kraft der Auferstehung ist anfassbar. Wir waren gestern total berührt, als wir hier durch unseren Ostergarten gegangen sind. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei unserem Team ganz herzlich bedanken, dass ihr diesen Ostergarten aufgebaut habt im Untergeschoss. Alle Termine waren ausgebucht, aber morgen gibt es nochmal die Möglichkeit für alle, die einen Schlüssel haben, in diesen Ostergarten reinzugehen. Er macht die Kraft vom Kreuz anfassbar. Hör dir diese Botschaft an, wie Jesus Christus für dich auferstanden ist, ans Kreuz gegangen und dann den Tod überwunden hat und dann auferweckt worden ist. Und wir haben eine Grabhöhle da unten, wo die Engel erscheinen. Sie kommen zwar per Beamer, aber lasst euch das nicht entgehen. Ich denke, dass wir im nächsten Jahr diesen Ostergarten noch einmal haben werden. Die Kraft der Auferstehung führt uns zum Leben. Die Kraft der Auferstehung führt uns in das hinein, was wir an Botschaft weitergeben können, in unsere Nachbarschaft hinein. Und so habe ich es nicht nur auf unsere Straße geschrieben, sondern ich habe es auch vor unsere Haustür geschrieben. Jesus Christus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gib diese Botschaft an diesem Osterfest weiter. Gib sie weiter an die Menschen, die dem Glauben gegenüber zweifelnd dastehen. Es ist eine Kraft, die von Jesus Christus da ist und die er heute Morgen ganz neu in dein Leben hineingeben möchte. Er ist der Herr. Glaubst du das? Oder glaubst du das nicht? Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben, haben Menschen in der Bibel gesagt. Ich glaube, Herr, ich öffne heute Morgen, an diesem Ostermorgen, neu mein Herz für deine Kraft. Und ich lade uns miteinander ein, diesem auferstandenen Herrn jetzt zu begegnen und zu sagen, ja, ich glaube es. Ich bekenne mich ganz neu dazu, zu dir, Jesus Christus. Darf ich euch hier heute Morgen vor Ort einladen, dass ihr aufsteht und dass wir gemeinsam uns zu diesem Jesus Christus bekennen und sagen, Jesus Christus, ich komme neu zu dir heute Morgen und ich glaube dir, Jesus Christus, dass du mir dieses Leben heute Morgen neu an diesem Osterfest in Fülle geben kannst. Jesus Christus beschenkt dich heute Morgen neu. Er gibt dir diese Kraft von Ostern. Er beschenkt dich mit dem Guten, was er für dich vorbereitet hat, mit dem Leben. Komm, stehen wir miteinander auf hier vor Ort. Mach es auch zu Hause. Steh du an deinem Platz auf und sag, Jesus Christus, ich komme zu dir. Er ist derjenige, der zu dir sagt, ich bin der lebendige Herr, der auferstanden, ich habe die Kraft und die Vollmacht, dich zu retten und in dein Leben einzugreifen. Komm, prüfe mich, bitte mich und ich werde dir helfen. Rede zu mir und ich werde dir antworten. Rufe mich an in der Not und ich werde dich retten und du wirst meinen Namen preisen. Und Jesus, so bete ich heute Morgen, dass diese Kraft der Auferstehung wirksam ist in den Herzen aller, die mir heute Morgen hier zuhören. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass deine Auferstehung den Tod überwunden hat und dass du gekommen bist, Jesus, um uns das Leben zu geben. Du bist nicht nur lebendig geworden, sondern du bist das Leben. Und ich spreche das Leben hinein, da wo Trennung da ist. Da wo Tod da ist, da, wo Krankheit da ist, da, wo Zerbrochenheit da ist, da, wo Mutlosigkeit da ist, da, wo Zweifel da ist. Jesus, ich spreche dein Leben da hinein. Und ich bete jetzt besonders für die Menschen, die krank sind. Und du darfst das dadurch ausdrücken, dass du deine Hand ausstreckst. Und dass du sagst, indem du deine Hand ausstreckst, Jesus, ich erwarte deine Berührung heute Morgen. Ich erwarte deine Berührung. Und ich erwarte deine Kraft. Jesus, und so segne ich jeden Einzelnen der Menschen, die jetzt ihre Hände ausgestreckt haben, sei es hier im Saal oder sei es zu Hause. Jesus, ich bete um die Kraft deiner Auferstehung. Ich bete um das Leben, dass das Leben hineinwirkt und dass das, was du tust, in Stärke und in Kraft sichtbar wird. Jesus, wirke das heute Morgen. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass wir darum beten dürfen. Der Heilige Geist spricht zu dir, mein Kind. Die Freude wird bei dir durchbrechen. Nicht die Mauer, die vor dir steht, wird dich zurückhalten, sondern die Freude wird durchbrechen. Aus diesem Gottesdienst heraus wirst du das erfahren. Die Freude bricht durch. Und ich sag's dir persönlich, die Freude bricht durch bei dir. Sei gesegnet.